Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 13 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Heute reden wir über Luxus. Denn wenn man die augenmedizinische Versorgung älterer Menschen in der Pflege anschaut, könnte man den Eindruck gewinnen, dass gutes Sehen in der Pflege ein Luxusgut ist. Deshalb ist der heutige Titel des Gespräches auch Gutes Sehen in der Pflege, Luxus oder Anspruch. Wir werden die Frage auch am Ende beantworten, da bin ich ganz sicher. Aber bis dahin ist ja noch ein kleiner Weg. Für dieses Thema gibt es kaum eine besser geeignete Person als Sabine Kampmann. Ein herzliches Hallo nach Mannheim. Oder grüßt man jemanden aus Franken mit Grüß Gott? Na egal, hallo oder Grüß Gott nach Mannheim zum Deutschen Seniorentag. Jetzt dürfen Sie Hallo sagen.
Ach so, okay. Hallo, Herr Golka. Ich grüße Sie.
Okay. Ja. Und wie immer an meiner Seite der andere Gastgeber in diesem Podcast, Emanuel Stadler, den ich mit einem ganz lockeren Hallo in NRW sicher richtig begrüße. Hallo, Emanuel.
Ja, hallo alle zusammen mit sonnigen Grüßen aus dem Rheinland.
Wunderbar. Unser Gast ist eine ausgewiesene Expertin im Umfeld des guten Sehens in der Pflege und des Sehens im Alter. Das müssen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mir nicht einfach nur glauben, sondern es gibt auch einen ganz handfesten Beweis. Im November letzten Jahres erhielt Sabine Kampmann die Graf-zu-Bentheim-Medaille in Gold der Blindeninstitutsstiftung für ihr 30-jähriges Engagement zum Sehen im Alter. Dazu nachträglich herzlichen Glückwunsch.
Vielen herzlichen Dank. Das war auch wirklich was ganz Besonderes.
Ja. Das kann ich mir vorstellen, wenn man so ein Lebenswerk auf diese Art und Weise geehrt bekommt, das ist bestimmt was Schönes. Zudem ist Frau Kampmann Leiterin des Präventionsprogramms Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen und gestaltet das Rahmenprogramm der Sight City, das Sight City Forum, mit. Liebe Frau Kampmann, jetzt haben wir über Sie gesprochen. Es wird Zeit, dass Sie über sich sprechen. Sie können im Rahmen unserer Fahrstuhlvorstellung, das sind so rund 90 Sekunden, selbst Ergänzungen zu Ihrer Vorstellung vornehmen. Bitte schön.
Ja, was ist zu meiner Person erstmal? Ich bin Augenoptikerin und Orthoptistin und arbeite jetzt schon seit fast 40 Jahren an der Blindeninstitutstiftung im Bereich Sehen und habe mir vor circa 30 Jahren auch auf das Gebiet der sehbehinderten älteren Menschen gestützt, weil mich immer die Frage umgetrieben hat, wie sind auch die Senioren versorgt im Punkto Sehen? Weil es gab ja schon einige Studien dazu, dass eben gerade das Sehen der Senioren ein bisschen vernachlässigt wird, also gerade was auch die Versorgung mit Hilfsmitteln betrifft. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und hatte damals der Herr Dr. Neugebauer, das war mein damaliger Chef und unser Direktor vom Blindeninstitut in Würzburg, der mir da auch ziemlich freie Hand gelassen hat und zu sagen, okay, dann bauen wir jetzt erstmal eine Sehhilfenberatung auf. Und das hat dann die Senioren betroffen, die mehr oder weniger von ihren Augenärzten dann zu uns geschickt worden sind, um sich mal beraten zu lassen. Naja, und dann hat sich das eben immer so weiter potenziert. Dann gab es ja halt einmal die Lovision Stiftung, die 1999 gegründet wurde, deren Geschäftsführerin ich gewesen bin. Und da konnten wir natürlich nochmal über verschiedene Netzwerke dass eine Studie initiieren, Sehen im Alter, die in Unterfranken stattgefunden hat, wo dann eben das Ergebnis war, dass jeder dritte Senior oder jeder dritte Bewohner in den Pflegeeinrichtungen sehbehindert oder blind gewesen ist, obwohl alleine schon eine Korrektur der Brillengläser gereicht hätte, um wieder von der Sehbehinderung in die Sehauffälligkeit zurückzufallen. Also das heißt, die Brillen waren teilweise 5 oder 10 Jahre alt. Die augenärztliche Versorgung war überhaupt nicht mehr gewährleistet, seit sie in der Pflegeeinrichtung gewesen oder seit sie in der Pflegeeinrichtung waren. Und das ist eben dann der Grund gewesen, dass dann die durch das Pflegestärkungsgesetz oder Präventionsgesetz, muss ich ja sagen, was bundesweit initiiert wurde, dass die Pflegekassen eben dafür zuständig sind, dass sie auch Prävention in Pflegeeinrichtungen anbieten müssen. Und aufgrund der Ergebnisse der Studie, die wir dann ja auch vorstellen durften in München seinerzeit, kamen die Pflegekassen auf uns zu und haben gesagt, Mensch, dann mach doch mal ein Präventionsprogramm in Pflegeeinrichtungen. Und so ist es im Grunde genommen entstanden.
Perfekt. Ja, und ich bin Thomas Golka, der zweite Gastgeber in diesem Podcast. Wir starten unser Gespräch immer mit einer Standardfrage. Was hat Sie in letzter Zeit mit diesem Thema, mit unserem Thema, dem Sehen in der Pflege, besonders beschäftigt? So machen wir das auch heute. Die Frage geht an Sie, Frau Kampmann. Bitte schön.
Ja, es ist eben, was mich damit beschäftigt hat. Es ist im Grunde genommen, dass die Menschen weder augenärztlich in Pflegeeinrichtungen versorgt werden, noch dass die Brillen oder die Hilfsmittel vorhanden sind, aber auch die andere Seite, dass die Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen wirklich sehr wenig Erfahrung haben, wie gehe ich mit sehbehinderten oder blinden Menschen um, beziehungsweise die wissen es ja teilweise gar nicht, dass sie seheingeschränkt sind. Das heißt also auch gerade so die Sensibilisierung der Mitarbeitenden und auch der Einrichtungsleitungen, was die sehgerechte Barrierefreiheit betrifft, müssen meiner Meinung nach immer wieder auch geschult werden.
Okay, dann machen wir jetzt uns auf die Suche nach den Gründen für die derzeitige Lage. Emanuel, darf ich dich bitten?
Ja, gerne. Ja, Frau Gammann, wenn man einer solchen Expertin wie Ihnen gegenüber sitzt, dann als jemand, der in dem Bereich keine bis wenig Erfahrung hat, außer persönlich mit Mutter und so im Pflegeheim, dann und man beschäftigt sich mit so einem Thema, dann befragt man natürlich heute mal so ein bisschen die KI. Und was die Ursachen anbetrifft, haben sich da für mich eigentlich zwei erstmal große Themenbereiche herausgestellt. Das eine betrifft die Patienten selbst und die Betroffenen selbst, wo eben häufig die Selbstwahrnehmung ein Thema ist. Nachlassende Sehprobleme werden dem Alter zugeordnet. Es spielt ohnehin in der Pflegesituation vielleicht nicht die absolute Priorität, weil ich mit anderen körperlichen Einschränkungen unmittelbar mehr sogar zu tun habe und sehe nicht die dann auch schleichenden Auswirkungen solcher Probleme, bis hin natürlich zu dem Thema, dass zum Beispiel demente Patienten nicht in der Lage sind, sich zu artikulieren und ein Problem zu beschreiben oder ein Problem auch gegenüber dem Pflegepersonal oder der Einrichtung auch durchzusetzen. Und es gibt diesen zweiten großen Bereich der Pflege eben selbst. Die haben das eben schon kurz angesprochen, wo es um das, angefangen von möglicherweise nicht ausreichender Sachkenntnis des Personals, die eingeschränkten Ressourcen, die dazu führen, dass das Thema Sehen in der Pflege einfach hinten runterfällt, weil die anderen Dinge natürlich auch wichtiger erscheinen und man also auch weniger aufnahmebereit ist für Themen, die sich nur so indirekt vom Sehen beobachten lassen. Wo sehen Sie die größten und die wichtigsten Ursachen, auch im Hinblick darauf, was man möglicherweise am ehesten auch ändern kann?
Ja, das ist sehr komplex. Also, zunächst sehe ich erstmal, also, dass es notwendig ist, dass ich erstmal weiß, was sieht überhaupt der Bewohner. Gehen wir jetzt mal von den Menschen mit Demenz erstmal weg. Das ist nochmal so eine eigene Gruppe. Also, wenn sich jetzt jemand zurückzieht, jemand nimmt auch an Aktivitäten nicht mehr teil, und ist mehr also in seinem Zimmer, also zieht sich zurück, müsste das schon mal ein erster Hinweis sein, dass diese Person nicht gleich dement sein muss, sondern dass es auch mit dem Sehen zu tun haben kann. Also diese Differentialdiagnose Sehbehinderung oder Demenz finde ich sehr, sehr wichtig, weil nämlich die Auswirkungen einer Demenz auch so anfangen mit Rückzug, zeitliche, örtliche Orientierungslosigkeit Und dann wird das häufig so in die Ecke geschoben, so nach dem Motto, naja, der ist dement, da kriegen wir erstmal jetzt ein, nehmen wir mal ein paar Medikamente, also diese neurologischen Medikamente, die dann verabreicht werden und diese Cocktails, die ja die Bewohner eh schon nehmen. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, also eine Person mit einer vollständigen Katarakt, eben genau auch so zurückgezogen. Wir hatten in der Einrichtung Glück, dass ein Augenarzt vor Ort war und hat die Katarakt festgestellt. Und auch die Angehörigen waren dann damit einverstanden, dass diese Person eben operiert wird. Und nach der Operation war der Visus natürlich so um die 05, 06 wieder. Und diese Person war wie ausgewechselt. Die ist wieder mit zu den Beschäftigungsangeboten gegangen. Die hat eine ganz andere Lebensart, also Ausstrahlung gehabt, hat wieder Teilhabe oder konnte teilnehmen oder diese Stärkung der Teilhabe, wo ich einfach denke, das ist so eine Lebensqualität, also auch gerade so für die Bewohner. Und darum finde ich auch so wichtig, dass die eben auch wirklich augenärztlich diagnostiziert werden. Aber das fällt komplett hinten runter. Also in 9 Jahren, wo ich das Präventionsprogramm jetzt durchführe, ist das eine Handvoll an Augenärzten, die sich bereit erklären, in die Einrichtungen zu gehen, weil sie sagen, sie haben die Kapazitäten nicht. Ich meine, wir werden ja auch immer weniger Augenärzte, wenn man der Statistik glauben darf. Und da sehe ich schon mal eine große Ursache, dass eben häufig dann eben nicht differentialdiagnostisch genau geschaut wird, ist es jetzt eine Demenz oder ist es eine Sehbehinderung, Seheinschränkung, auch organischer Art.
Da spielen das sicher doch, wenn ich kurz reingrätschen darf, da spielen ja anscheinend dann auch die Angehörigen eine große Rolle, eventuell auch für eine Veränderung der Situation zu sorgen, weil ja häufig sie auch diejenigen sind, die ihren Angehörigen in der Pflege auch am besten kennen und auf der Suche jetzt, sage ich mal, auch nach dem, was kann man machen. Das ist ja auch schon eine Aufforderung an Angehörige ist, so wie Sie das formuliert haben, ist genau hinzuschauen und aktiv zu werden, wenn man das Gefühl hat, da läuft irgendwas nicht richtig.
Da haben Sie recht und da würde ich auch noch mal differenzierter genau hingucken. Wir haben einmal die vollstationäre Pflege und die teilstationäre Pflege. Und bei der vollstationären Pflege ist es häufig so, dass es, nein, es gibt natürlich Angehörige, die sich sehr um ihre Eltern, Tante, Onkel kümmern, die in der Einrichtung sind. Aber häufig geben die das auch so an die Einrichtung ab, dass die Einrichtung dort in eine Verantwortung kommt. Und in der Tagespflege haben wir es ja häufiger, dass dann eben die Angehörigen schon aktiver sind, weil ja eben ihre Eltern noch zu Hause wohnen. Und wenn ich das einmal kurz den Bogen schlagen darf, weil das auch sehr schön hier mit dem Seniorentag in Mannheim zusammenfällt, wo ich sehr viele Inputs bekommen habe. Wir haben jetzt noch mal ein Projekt bekommen, wo wir also vor die ein also in die Kommunen gehen dürfen und eben die Menschen, die dort wohnen, die zu Hause noch leben, dass wir dort in die Sensibilisierung Beratungssituation geraten. Das heißt, auch hier werden wir sehr viele pflegende Angehörige mit einbeziehen und auch auf der politischen Ebene. Das hat auch noch mal ganz deutlich der Herr Müntefering, der ja auch hier vor Ort ist, gesagt, dass man wirklich politisch für die, also die Kommunen stärken muss, dass eben auch die Informationen an die Bewohnenden in den Kommunen herangetragen wird, also das Wissen auch. Und das ist nochmal so eine ganz komplexe Aufgabe, die wir jetzt auch auf jeden Fall angehen möchten und wollen. Und einfach dieses Thema der Sinnesbeeinträchtigungen im Alter eine Bedeutung oder ein Gesicht zu geben. Das ist eben, das ist gesellschaftlich noch nicht angekommen. Und im Pflegesektor, muss ich sagen, ja.
Ja, das führt uns ja dann zu der Frage, wie man die Situation verändern kann oder was sie schon verändert hat. Und Thomas, it's
Okay.
your turn.
Ja. Nachdem wir über die Gründe so ein bisschen gesprochen haben, nun die Frage, was kann man tun, damit gutes Sehen eben kein Luxus bleibt und der Anspruch realisiert werden kann? Für mich kommt jetzt noch mal die Frage ist, was kann man konkret schnell verbessern? Wo kann man schnelle Erfolge erreichen, damit man irgendwie sieht, dass sich was bewegt, um dann im zweiten Anlauf vielleicht andere Dinge zu machen?
Ja, Also ich fange jetzt mal für Bayern an, weil ich die bayerische Situation natürlich jetzt am besten kenne und überblicken kann, weil wir in Bayern aktiv sind. Also was sich schon sehr verbessert hat, es ist also das Bewusstsein einmal im Pflegesektor. Also wir werden auch jetzt schon angefragt, wenn zum Beispiel Häuser neu gebaut werden, umgebaut werden in Bezug auf die demenzsensible, sehgerechte Barrierefreiheit. Und das Gleiche gilt auch fürs Hören. Da gibt es nämlich auch dann, wenn man so einen Antrag stellt und will so ein Haus umbauen oder neu bauen, gibt es eine Förderung vom Bayerischen Landesamt für Pflege. Also da finde ich, das ist auch fest verankert in einem Merkblatt, dass man da eben Zuschüsse bekommt. Ich denke mir, da werden jetzt auch schon die Träger wach und sagen, Mensch, wir setzen uns mal mit dem Präventionsprogramm zusammen und schauen mal, wie können wir unsere Einrichtung sehgerecht barrierefrei gestalten. Also das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Dann natürlich auch, es werden jetzt mehr Angebote angenommen zum Thema Sehen und auch Hören, also beide Sinnesbeeinträchtigungen, wird stärker nachgefragt. Wir haben einen guten Kontakt jetzt zum medizinischen Dienst in Bayern aufgebaut, wo wir also auch in verschiedenen Foren unser Thema platzieren dürfen oder ja, dürfen. Und was für uns ein ganz wichtiger Partner ist, das sind die FQA, das sind also quasi die. Früher hat man gesagt, die Heimaufsichten, die in die Pflegeeinrichtungen kommen. Und da haben wir einen regelmäßigen Austausch. Da werden wir auch immer wieder zu Fortbildungen auch in den Regionen angefragt. Und was am meisten wirklich ankommt, das sind so diese, das kennen Sie ja auch, mit den Simulationsbrillen mal einfach durch die eigenen Häuser gehen und mal gucken, wie barrierefrei sind die. Oder wenn Sie schöne helle Tische haben, helle Sets, weißes Geschirr. Dass man einfach das Bewusstsein dahingehend stärkt, dass man sagt, nehmen Sie mal ein farbiges Geschirr mit einem farbigen Rand. Also wissen Sie, das sind ja so kleine Sachen, die auch keine großen Umbauten bedeuten oder farbige Tischsets. Also das sind relativ schnelle Dinge, wo dann auch wieder die Bewohnenden, die seheingeschränkt sind, eine Orientierung haben.
Ja, genau, nach sowas habe ich gesucht. Finde ich schön. Ich kann es nachvollziehen. Ich bin ja auch relativ stark eingeschränkt. Und wir haben umgestellt. Wir haben jetzt unseren Holztisch sozusagen mit weißen Tellern bedeckt, sodass ich ihn gut erkennen kann. Es darf nur kein Quark drauf sein, weil das ist dann wiederum schlecht auf dem Tisch.
Ja, das ist schlecht.
Okay, aber was braucht man oder was braucht einen langen Atem? Welche Teile würden Sie sagen, okay, da müssen wir dicke Bretter bohren?
Ja, es ist die augenärztliche Versorgung. Da würde ich mir also eine Versorgung vorstellen, die einfach sein muss, einmal im Jahr. Dass Bewohner, dass Bewohnende, die auch auffällig sind, dass die angeschaut werden oder vielleicht auch schon gleich beim Einzug. Das müsste man dann noch mal mit den, müsste man noch mal durchdenken. Also mein Wunsch wäre, ein Bewohner wird aufgenommen und wird dann gleich gecheckt, augenärztlich, HNO-mäßig, wie alt sind die Brillen? Das ist auch schon in der Pflegedokumentation jetzt aufgenommen. Da achten wir sehr drauf, dass dieser Bereich überhaupt mal angeschaut wird. Und vor allen Dingen, was für eine Brille. Viele Bewohner, haben wir festgestellt, laufen dann mit einer Nahbrille den ganzen Tag durchs Haus und verhalten sich unsicher. Aber es ist klar, wenn ich eine Nahbrille aufsetze und gucke damit in die Ferne, wissen Sie, das sind so Kleinigkeiten oder dass eine Brille markiert wird, dass die Mitarbeitenden wissen, Mensch, das ist eine Fernbrille, das ist eine Nahbrille. Das sind so kleine Sachen oder der hat überhaupt eine Brille. Also das sind so Dinge, die, das muss Standard werden. Das muss eigentlich Standard werden. Und wie gesagt, Sensibilisierung auch der Mitarbeitenden in Bezug auf die Medikamente. Was bekommt er für Augenmedikamente? Also diese enge Absprache auch, dieses Miteinander und Wissen, was eben der Bewohner braucht. Und eben, wenn Auffälligkeiten sind, gleich mal hellhörig zu werden und nachzugucken, was können wir da jetzt mit den Augen oder auch ich. Mach mal beides, beide Sinnesbeeinträchtigungen, auch mit den Ohren. Liegt da irgendwas vor? War das Ihre Frage? War das nicht?
Ja, wunderbar. Jetzt
Ja.
kennen wir Maßnahmen und nun kommt ja die Frage, wer setzt die um? Also, wen muss
Ja.
man mit ins Boot holen? Wer sind die handelnden Personen, die wir brauchen, um das realisieren zu können?
Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, das muss jetzt Standard werden,
Ja.
okay. Wer ist dafür verantwortlich, dass es Standard wird? Also das heißt, dann wen müsste man bearbeiten oder muss man oder haben Sie bearbeitet, erfolgreich oder weniger erfolgreich? um solche Dinge durchzusetzen?
Ja, da brauchen wir die Träger, also die, also AWO, Rotes Kreuz, also alle, die Pflegeeinrichtungen haben, die Caritas, dass man von der Ebene mal sagt, passt auf, nehmt das mal in eure Dokumentation auf, in euren Anamnesebogen auf, nehmt die Angehörigen mit, fragt genauer nach. Ich denke mir, man darf es nicht nur alleine jetzt den Augenärzten zulasten legen, dass die nichts tun. Ich denke mir, die machen eine gute Arbeit und der zeitliche Druck, dass sie nicht in die Pflegeeinrichtung kommen können, das sehe ich auch schon. Aber irgendwie, wie muss man einen Zwischenweg finden, eine augenärztliche Versorgung wirklich zu garantieren? Ob man da mit den Pflegekassen nochmal spricht, aber also ich denke mir, es ist auch schon, es ist gesundheitspolitisch, ja. Ich denke mir, da müssen wir verschiedene Seiten ansprechen. Also einmal die Träger, denke ich mir, dass sie das an ihre Einrichtung weitergeben. Jetzt machen wir ja von unten, von der Basis gehen wir ja jetzt hoch. Die Frage spricht sich auch dann sowas rum. Also es muss schon irgendwie von oben angeordnet werden. Und bei der augenärztlichen oder augenoptischen Versorgung müsste man im Grunde genommen nochmal wieder mit den Fachverbänden sprechen. Aber das ist so, zum Beispiel der lange Atem, den man haben muss. Immer wieder nachbohren und sich, also ich möchte es gerne machen, mehr Politik in diesen Rahmen mit einbinden, weil ich denke mir, es ist auch noch nicht gesamtgesellschaftlich angekommen, dass die Sinnesbeeinträchtigung im Alter auch Teilhabe oft nicht mehr ermöglichen.
Mit Sicherheit.
Und das hat, glaube ich, noch nicht so jeder auf dem Schirm. Ich weiß nicht, also viele denken, ich habe eine Brille und dann sehe ich wieder gut. Viele denken, ich trage ein Hörgerät, entweder muss ich lauter reden oder derjenige hört dann wieder einigermaßen. Und da ist zu wenig, für mich zu wenig Wissen.
Und auch wahrscheinlich die Folgewirkung solcher Vernachlässigung. Also ich denke zum Beispiel dann an das erhöhte Risiko zu fallen, zum Beispiel zu stürzen, was dann, wie wir alle wissen, für ältere Menschen sehr häufig ein riesen bedrohliches Thema sein kann. Ne?
Ja, und das also sprechen Sie auch etwas an, Herr Stadler. Das ist die eben die seegerechte Barrierefreiheit. Also das ist auch hier in Mannheim immer wieder Thema. Also wie können wir den öffentlichen Raum so barrierefrei gestalten, dass er eben auch für sehbeeinträchtigte Menschen, sehbehinderte Menschen auch zugänglich ist? Also und ich meine, man kann nicht alles der Politik überlassen. Habe ich jetzt auch hier in den 2 Tagen gelernt. Aber andererseits geht es auch nicht ohne Sie. Wir müssen Sie ins Boot holen, um auch wirklich dann Dinge durchzusetzen, die dann von der oberen Ebene kommen. Also ich denke mir, wir haben jetzt nicht nur einen, wir müssen wirklich auf einer ganz breiten Palette müssen wir aktiv werden. Das sehe ich so. Und jetzt dadurch, dass wir jetzt in die Kommunen gehen dürfen mit unserem Thema, erhoffe ich mir mal ein interdisziplinäres Miteinander. Also wir haben auch so ein Gremium, wenn ich das jetzt kurz noch sagen darf, eben bestehend aus den verschiedenen Fachverbänden, Pflegekassen, Ministerium, die Alzheimer-Gesellschaft, also gerade was auch die Demenz jetzt auch dann betrifft, die da ja sehr stark sind in diesem Thema. Und die alle haben wir in einem Lenkungsgremium, um auch gleich dann gezielt in die richtige Richtung zu gehen, dass wir nicht irgendwas versäumen. Und was ich mir gestern noch gedacht habe, das werde ich auch heute noch aktivieren, ich möchte die BAXO mit im Boot haben im Lenkungsgremium, weil die nochmal einen langen Arm haben in Richtung politisches Vorgehen. Also
Jetzt haben wir ja von oben geguckt, also sagen Politik, Träger und so weiter. Gucken wir mal von unten sozusagen, also ich komme durch die Tür in der Pflegeeinrichtung und kann nicht gut gucken, dann sind ja für mich die Pflegekräfte eigentlich diejenigen, die entscheidenden sind. Gibt es irgend so ein, ich sage jetzt mal eine Zauberformel oder ein bisschen zurückhaltender formuliert, wie können Pflegekräfte, die eh schon knapp bemessen sind, stark eingespannt, für diese besonderen Bedürfnisse sehbehinderter Senioren sensibilisiert werden? Gibt es da irgendwie
Die müssen
ein
es erstmal wissen. Also das heißt, der Anamnesebogen, die Aufnahme ist ganz wichtig, dass sie also wissen, was sieht diese Person. Darum auch ein Augenarztbefund wäre natürlich wünschenswert, dass Sie das aber so ein bisschen einschätzen können. Dann auch die Bedeutung der verschiedenen Sehbeeinträchtigungen oder Augenerkrankungen im Alter. Dass Sie wissen, also wenn jemand mit dem Glaukom da ist, dass er den vielleicht nicht gerade von der Seite ansprechen soll, sondern eher auch von vorne ansprechen soll, je nachdem, wie weit der Gesichtsfeldausfall vorhanden ist. Also wissen Sie einfach so der Umgang mit einer Seheinschränkung, aber dazu müssen die auch wissen, was diese Person hat oder sieht. Und wenn ich das kurz auch noch mal so sagen darf, wir qualifizieren ja Mitarbeitende in einer dreitägigen intensiven Schulung in Würzburg in der Johann-Wilhelm-Klein-Akademie, wo die das genau so lernen. Also wie gehe ich mit diesen Menschen, mit diesen Bewohnenden um? Und wie kann ich sie unterstützen? Also entweder, dass sie ihre Hilfsmittel einsetzen oder braucht er vielleicht ein Hilfsmittel oder eben diese kontrastreiche Gestaltung beim Essen oder die Dinge größer schreiben, zum Beispiel den Beschäftigungsplan, ne? Dass man den groß, also größer schreibt, als wie er im Moment mit Areal 10 vorliegt. Also das ist, ne? Also ja, das trifft, das kann man ja
Ja,
schlecht
ja.
sehen. Also all diese kleinen Dinge. Aber dazu muss das Pflegepersonal es eben wissen, was die Person sieht. Das ist
Alles
das A
klar.
und O.
Emanuel, machst du dich an den Punkt 3?
Nochmal auf Ihre ganz besondere Erfahrung in Bayern und 30 Jahre oder über 30 Jahre liegen da hinter Ihnen. Und Sie haben Erfolge gehabt, auch wahrscheinlich Dinge, die nicht so gut geglückt sind. Wenn ich jetzt aus der bayerischen Situation lernen will und sie möchte sie übertragen oder anfangen, dieses Thema in meinem Bundesland zu bearbeiten. Wo soll man anfangen? Wie wäre das Vorgehen? Und vielleicht auch können Sie Dinge nennen, die man ganz bestimmt nicht tun sollte. Und dann ergänzen natürlich die Frage der Finanzierung. Wie haben Sie das gelöst? Denn letztlich brauchen wir ja trotz allem Ressourcen, um sowas zu machen. Und können da ein paar Tipps geben.
Frage A erstmal, Artikel 1. Nehmen wir jetzt mal an, wir wollen in Nordrhein-Westfalen, möchten wir ein Präventionsprogramm Gutes Sehen machen. Das haben wir auch schon mal probiert. Das Erste ist, man muss erst mal mit den Kostenträgern sprechen. Also das heißt, das wären die Pflegekassen. Das heißt, hier, wie bei uns in Bayern, es haben sich fünf Pflegekassen zusammengetan und haben eben dieses Budget zur Seite, also uns gegeben sozusagen, weil auf Bundesebene gibt es ja eben diese Präventionsmaßnahme, dass pro Versicherten, ich meine, 20 oder 25 Cent für Prävention aufgebracht werden müssen. Also es liegt schon auch ein gewisses Etat bei den Pflegekassen vor. So, also Ihr Ansprechpartner in NRW wäre jetzt zum Beispiel Pflegekassen. So, dann brauchen Sie einen Träger, der mitmacht. Also zum Beispiel die Caritas oder die Diakonie oder das Bayerische Rote Kreuz. Also, dass man auch Pflegeeinrichtungen in dieser Richtung erstmal sensibilisiert. Dann braucht man eine Institution, wo auch dann die Menschen wie wir jetzt, die interdisziplinär arbeiten, dass sie eine starke Einrichtung hinter sich haben. Also, das könnte jetzt in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel das BFW in Düren sein. Da hatten wir damals auch schon Kontakte hin oder eine Sehbehindertenschule, oder Förderschule, nennt sich das ja jetzt, eine Förderschule. Also jeden Partner, der eben von dem Thema Ahnung hat und der auch unterstützend einwirken kann und wo man mehr oder weniger auch dann zu Hause ist. Das wären so die drei Sachen, die schon mal ganz wichtig wären. Und dann eben eine gute Öffentlichkeitsarbeit, dass eben die Pflegeeinrichtungen auch wissen, da kommt jetzt ein Team. Wir sind ja sehr interdisziplinär besetzt, also Optik, Pädagogik, die sich auch in dieses Thema eingearbeitet haben und beraten einmal zur sehgerechten Barrierefreiheit in den Einrichtungen, dann eben diese Seheinschätzung, dass Mitarbeitende eine Seheinschätzung lernen, also ein kurzer Check. Die könnten dann zum Beispiel in Beschäftigungssituationen ihre Bewohner mal auch das Sehen, ja, austesten.
Ja.
Und was haben wir noch? Ach ja, Mitarbeiterschulung, ganz wichtig. Und wir haben durch
Ja.
Corona haben wir ja gelernt, dass wir auch viele digitale Angebote mittlerweile durchführen. Also wir haben immer so eine Woche to go, nennen wir das Wissen to go. Das ist eine Stunde pro Woche mit einem Thema zum Thema Sehen in verschiedenen Formen. Und das wird sehr gut angenommen, A, weil die Pflegekräfte da nicht irgendwo hinfahren müssen. Und auch vom zeitlichen Aufwand, also weil Sie ja eben auch mal die zeitlichen Ressourcen angesprochen haben. Also da klicken sich wirklich ganz viele Einrichtungen auch immer ein, um auch an diesen Online-Schulungen teilzunehmen. Also das wird auch wohl die Zukunft werden, nehme ich mal an. Aber trotzdem sind
Ja.
auch die Präsenztermine vor Ort wichtig. Aber Sie müssen halt eben die Pflegekassen im Boot haben, dass die so ein Präventionsprogramm auch finanzieren. In NRW hat es leider nicht geklappt. Weil die Kassen natürlich selber entscheiden können, für was sie ihre Präventionsgelder ausgeben. Auch in Hessen haben wir es nicht geschafft und auch in Baden-Württemberg. Jetzt sind wir dran, in Baden-Württemberg. Aber müssen wir mal gucken. Ich habe mir
Und
das schöner vorgestellt, einfacher vorgestellt.
diese Millionen, die Sie vom bayerischen Staat bekommen haben, das war projektbezogen oder?
Das ist jetzt für das neue Projekt. Das ist
Ja.
Sinnesbeeinträchtigungen in der Pflege im sozialen Nahraum. Es ist ein komplexer Titel, aber bedeutet im Grunde genommen, wir gehen in 7 unterfränkische Kommunen und werden dort das Thema der Sinnesbeeinträchtigung also an verschiedene Zielgruppen herantragen. Also angefangen von den Bürgermeistern, von den Landratsämtern, von den Mitarbeitenden in Ämtern, die eben Senioren beraten. Die Beratungsstellen stärken und da docken wir auch eben an den Gesundheitsregionen Plus an, die es in Bayern gibt. Das heißt, wir wollen keine neuen Beratungsstellen eröffnen. Wir wollen eigentlich mehr oder weniger an bestehende Strukturen andocken, um dann eben aber auch, dass das Thema dort gefestigt wird, auch nachhaltig
Ja.
wird. Und das ist eine
Und das ist dann
Million.
wahrscheinlich auch das Argument für das Land, das entsprechend finanziell zu unterstützen, weil es auf die Art und Weise letztlich günstiger wegkommt, als wenn da neue Strukturen aufgebaut werden.
Ja.
Ja,
Das
das
sollte
ist das.
nachhaltig, das war auch so unser
Ja.
Ansinnen, weil wir wollen nichts Neues. Also wir wollen jetzt nichts Neues, wir
Genau,
wollen das
ja.
Wissen in die Breite treten und dann mal gucken, daraus entsteht dann ja ein Leitfaden, was auf andere bayerische Regionen umgesetzt werden kann. Also wie gehe ich vor, wen nehme ich mit ins Boot? Aber wir haben jetzt gestern schon in Mannheim gehört, dass ja die Regionen oder auch die Länder so unterschiedlich sind, auch von den Bedarfen, was vorgehalten wird, wie reich, wie arm eine Kommune ist. Also das war ja erschreckend, was wir da jetzt politisch auch gehört haben. Und da bedarf es, und ich denke mir, das ist ganz wichtig, bürgerliches Engagement, Engagement von wirklich bestehenden Beratungsstellen, die es dort gibt, oder die Pflegestützpunkte, also dass man dort wirklich ein Bewusstsein schafft, was auch nachhaltig wirkt. Und das war dem bayerischen Gesundheitsministerium eben doch dann auch sehr wichtig.
Ja, also ja, gut, gut zu wissen. Ja, ich denke, es ist Zeit, ein Fazit zu ziehen. Ich glaube, in unserem Gespräch haben wir wirklich feststellen können, um die Eingangsfrage letztlich schon auch von meiner Seite zu beantworten. Natürlich ist die Betreuung von Sehproblemen in Pflegeeinrichtungen von alten Menschen muss ein Anspruch und als Anspruch begriffen werden. Und es darf eben nicht dem Luxus überlassen werden, auch wenn es nach wie vor so behandelt wird. Wie Sie dargestellt haben, spielt offenbar die Information, die Aufklärung der Beteiligten nach wie vor eine ganz zentrale Rolle. Neben der Frage dann zum Beispiel ärztliche Untersuchungen zum Standard in einer bestimmten Frequenz durchzuführen. Frau Kammann, ich
Ja.
bedanke mich ganz herzlich.
Danke, Herr Staat, das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Herr Golka, wirklich klasse. Genau so ist es. Und es kann nicht nur einer das alleine wuppen. Ich denke mir, da müssen ganz viele Partner mit ins Boot geholt werden, um auch dem gerecht zu werden und dem Sehen eine Bedeutung zu geben. Also was bewirkt das, wie Sie eben schon sagten, wenn Stürze sind, das ist teurer, als wenn jemand vielleicht mit einem Hilfsmittel ausgestattet wird oder einmal zum Augenarzt geht. Oder man muss da Wege finden. Also ich denke mir, die OVIS-Studie, die kommt ja aus Bonn von Professor Holz, ne? Die war ja quasi nach unserer Studie in Unterfranken, hat ja im Endeffekt auch, die waren da ja auch dran und haben im Grunde genommen geschaut, wie kriegen wir die augenärztliche Versorgung in die Einrichtungen. Wobei ich da jetzt auch schon lange nichts mehr gehört habe, inwieweit da der Professor Holz noch aktiv ist oder was da gemacht wird. Ich glaube, Auge hat da ja auch, glaube ich, damals nach der Studie noch viel machen wollen. Aber das habe ich ja jetzt gerade nicht so auf dem Schirm, weil ich denke mir, die Basis, das ist für mich erstmal das A und O. Die Basis muss es, wie Sie schon gesagt haben, das oben, das dauert, das sind die Bretter, Herr Golka, was Sie gesagt haben, das sind die Bretter, die gebohrt werden müssen. Aber wir müssen ja den Menschen relativ stark Unterstützung zukommen lassen. Und das ist eben für mich, das treibt mich an, wollen wir mal so sagen. Ja.
Also, ich komme aus der Selbsthilfe, von daher
Ja.
ist mir das natürlich sehr nahe und sehe ich das natürlich ganz genauso, dass die Probleme erstmal an der Basis auch gelöst werden müssen können und da hilft nur bürgerliches Engagement. Vielen Dank.
Vielen
Ja,
Dank, Herr
auch
Stadler.
von mir vielen Dank. Ja, auch von mir vielen Dank und behalten Sie Ihren Elan. Und schade, dass Sie nur in Bayern wirksam sind und nicht überall.
Würde ich gerne, aber wenn es nicht bezahlt wird, was soll
Nein,
ich
das ist
machen?
kein Vorwurf, sondern eine Feststellung. Okay,
Okay,
tschüss.
tschüss.
Hausmeisterei. Zweimal Bericht aus Berlin steht auf meinem elektronischen Zettel für die Hausmeisterei. Zunächst etwas aus dem DBSV und zwar etwas für die Ohren. In der Reihe Präsidiumsgespräch des Podcasts Sichtweisen entstand eine Episode zum Thema Sehen im Alter mit Beatrix Seliger und Peter Brass. Beide seien herzlich gegrüßt. Hört, hört, man spricht über uns, über das Projekt Sehen im Alter. Der Link zum Nachhören findet sich in der Folgenbeschreibung. Auch der zweite Bericht aus Berlin ist sehr erfreulich. Das Ende für den VBB-Begleitdienst, wir berichteten in der letzten Episode davon, wurde abgewendet. Vielleicht auch wegen Ihrer Unterschrift unter der Petition. Allen, die sich engagiert haben, ein ganz herzliches Dankeschön. Und da wir aus verschiedenen Gründen dieses Mal schon lange vor der Veröffentlichung aufzeichnen, bleibt das Geräuschrätsel einfach bestehen. Es gibt noch eine Chance, einen Thermobecher zu gewinnen. Kleiner Tipp, auf Reisen kann man einen solchen Becher ganz besonders gut gebrauchen. So, und jetzt raten und gewinnen. Schicken Sie uns Ihre Lösung an folgende E-Mail-Adresse: podcast@sehenimalter.org. Alles klein und zusammengeschrieben, wissen Sie eh schon. An diese Adresse können Sie auch Lob und Kritik senden. Darüber freuen wir uns immer sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und empfehlen Sie uns weiter. Vielleicht trifft man sich auf der Side City in Frankfurt am Main, auf der Messe oder im Forum vom 21. bis 23. Mai 2025 und bleiben Sie uns weiterhin gewogen, bis es im Mai wieder heißt, herzlich willkommen zu Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter.